Und Sie sagen, in dem Moment, wo man diese Garantie, sagen wir, erkennt, erfährt, in dem Moment lässt man sich drauf ein?
So meine ich. Das kann einen mit einer tiefen Dankbarkeit überfluten, trotz aller offenen Probleme und so, die da sind. Und das nennen Menschen auf der ganzen Welt dann so eine religiöse Erfahrung.
Und das ist aber gleich einem Sprung. Das war das Bild, das Sie dafür gebraucht haben.
Das Moment ist unabdingbar dabei. Man kann also nicht im Sessel sitzen und warten, dass die Wahrheit an die Tür klopft und man ihr dann gnädig eine Audienz gewährt. Sondern wenn es wirklich diese Urmacht und Urwirklichkeit ist, dann muss man sich selber in eine Verfassung des Hörens, des Respekts, der Ehrfurcht, sage ich mal, hineinbringen, was ja schon bei vielen niederen Dingen gilt. Ich kann einen Schlager einfach abdudeln, aber wie gehe ich mit einer Mozart-Sonate um oder mit einer Beethoven-Symphonie? Das verlangt Respekt, das verlangt Selbstrücknahme, Aufmerksamkeit, sich einlassen auf, da habe nicht ich die Bedingungen zu stellen. Aber alle diese Dinge höre ich immer wieder bei Leuten, die mir erzählen, sie seien auf der Suche nach Gott. Wo ich sage, was machen Sie denn alles für Bedingungen vorweg, die Sie noch nicht mal in der Kunst, einem Kunstwerk gegenüber machen? Dann müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie keine Antwort bekommen.
Das ist aber schwer, gerade heutzutage. Ich meine, sich vorbehaltlos auf etwas einzulassen, keine Bedingungen zu stellen, das sind wir so eigentlich nicht gewöhnt.
So ist es, obwohl, deswegen mein Hinweis zum Beispiel auf die Kunst oder auch auf einen anderen Menschen hin, deswegen scheitert da ja auch so viel, weil Menschen hier nicht bereit sind, aus verständlicher Angst und Sorge und aus schlechten Erfahrungen, ich rede ja aber niemand hier, will ich hier abfällig reden, sondern es steckt ja auch in uns selber drin. Diese Sorge, fällt man da nicht vielleicht rein, wie ist das oder so. Aber ich meine, man müsste doch unerbittlich sehen, anders geht's nicht. Das heißt, auch das gehört in unsere Zeit hinein. Es gibt so ein, wenn ich recht sehe, so ein Reserve, Widerspruch, Sorge gegenüber dem Denken und man setzt so sehr aufs Fühlen. Und das funktioniert hier wirklich nicht. Ich erinnere daran, dass es zum Beispiel diesen Satz gibt, der oft zitiert wird, viele wissen nicht, wo er steht, dass das Leid der Fels des Atheismus ist. Man steht im Drama von Büchner über Dantons Tod und die konkrete Situation ist die, dass die erste Generation der Revolutionäre schon im Keller des Rathauses sitzt und auf die Guillotine wartet. Und im frühen Morgenstunden, wo einem dann immer so die Zweifel anwehen, weht es da eben einen dieser Atheisten auch an und sagt, vielleicht gibt es Gott doch. Und dann sagt ihm sein Freund, geh mal da hinten zu dem Schomott, der wird dir helfen. Und dann geht er zu dem hin und der sagt, hör mal, du musst nur an den Schmerz denken. Der macht einen Riss von oben bis unten durch die Welt. Der Verstand, mit dem kann man Gott beweisen. Das Gefühl empört sich. Und deswegen musst du dich da aufs Gefühl stützen und dann bist du sicher vor Gott. Es hilft also gar nichts, als an entscheidenden Punkten wirklich am Denken dran zu bleiben. Das Gefühl der Angst, der Sorge, der Not, das drängt uns auf, da wird aber nicht gedacht. Und hier hilft nichts, als unerbittlich sich klar machen, nein, dass ich da bin, dass ich lebe, dass ich gut sein soll, dass ich gut sein sollen darf, dass ich das immer noch darf, auch wenn ich mich schlecht benommen habe, dass das Gewissen nicht einfach verstummt, dass mir die Würde bleibt, gewürdigt zu werden, der Aufforderung, sei menschlich. Darüber müsste man nachdenken.
Und wir sind ja hier ein bisschen auch unter uns. Herr Professor, gab es nicht doch auch in Ihrem Leben ab und an mal Momente, wo das Gefühl einfach gesagt hat, okay, das ist doch hier, was ich hier mir da zusammendenke, das kann doch einfach so nicht sein. Gab es nicht das auch mal?
Natürlich drängt sich das auf. Und ich bin im Nachhinein natürlich auch froh, dass man das erlebt hat. Erstmal, weil es einen selber läutert und weiterbringt. Denn so wie auch in der menschlichen Beziehung die Krisen und so dazugehören, damit das nicht auf der Leichtigkeit und Oberflächlichkeit der Verliebtheit stehen bleibt, so gilt das für mich auch im Verhältnis zu dieser göttlichen, geheimnisvollen Wirklichkeit. Dass man ist dankbar und ich bin dankbar für die Erlebnisse des Getragenwerdens und der Freude und des Enthusiasmus. Aber ich bin tiefer dankbar eigentlich dann nochmal auch für solche Erfahrungen der Krise, von wo aus ich meine, auch damit Menschen eher verstehen zu können und ihnen zu helfen können in ihrer Not. Denn es gibt schon Leute, ich sage in meiner Sprache so, die sind unheimlich. unheilbar gesund. Die verstehen überhaupt nicht, dass Leute da Anfechtungen haben können, Zweifel haben können. Die meinen, ja, ich glaube doch, ist da alles völlig klar. Und wo ist denn das Problem? Und Jesus Christus ist der Superstar. Wo ich sage, nein, durch diese Erfahrungen und diese Dunkelheiten muss man auch hindurchgehen, damit die Gottesbilder, unweigerlich haben wir alle Gottesbilder, weil wir ja Vorstellungen im Kopf haben. Und da hat Feuerbach völlig recht, dass wir hier in Projektionen leben. Und diese Projektionen müssen uns immer wieder genommen werden. Das ist schmerzlich, aber unumgänglich. So wie ja auch der Partner kann sich halt wehren, wenn man ein falsches Bild von ihm hat und das zurechtdrücken. Bei Gott ist das etwas komplizierter und er ist da auch diskreter, aber da bringt das Leben mit sich. Und da weise ich auch schon zum Beispiel auch diese Schüler darauf hin, von denen ich das sprach, sei, ihr habt ja schon ein paar Schritte hinter euch. Ihr wart mal Kleinkinder, da wart ihr größere Kinder. Da habt ihr schon Gottesvorstellungen, jetzt die angesprochen, die welche hatten, nicht aus ihrer Erziehung, habt ihr schon verabschiedet oder aufgegeben oder auch als Kritiker oder dann habt ihr in den verschiedenen Stufen schon des Unterrichts einfach hier Dimensionen durchmessen und Vorstellungen verabschiedet und seid zu anderen gekommen, nochmal, ob ihr sie teilt oder nicht teilt, und dass man in dieser Weise auf dem Weg ist, sowohl im Blick über den Menschen, über sich selbst, wie über Gott. Das gehört dann nochmal dazu und das ist manchmal schmerzlich, manchmal bedrängend, aber überraschend ist es eigentlich doch nicht.
Also das heißt, um im Bild vom Sprung zu bleiben, es ist nicht so, dass man da einmal in das Schwimmbecken des Glaubens oder der Religion springt und dann da den Rest seines Lebens vergnügt und sicher planscht, sondern man muss schon mehrmals springen.
Das ist es, genau das ist es. Das hat Clive Staples Lewis, dieser englische Autor, der manchmal bekannt ist durch die Dienstanweisung in einen Unterteufel oder durch seine Filme da über die Narnia-Geschichten, der hat gesagt, sobald man eine Aufgabe gelernt hat, geht es in die nächste Klasse. Er hat das zum Beispiel erlebt mit dem Tod an seiner Frau und sagt, jetzt muss ich also was Neues lernen, sowohl im Verhältnis zu meiner Frau, wie auch im Verhältnis zu Gott. Es geht auf einer neuen Stufe weiter. Das Leben heißt dauernd, also Abschied nehmen und weitergehen von einem Raum in den anderen, von einer Stufe auf die nächste. Und Abschiede fallen uns tatsächlich nicht leicht. Und es ist immer ein Risiko, wo gehe ich dorthin? Wir müssen ja bloß mal zurückgucken. Das ging los, also der erste Abschied war die Geburt. Dann geht man in den Kindergarten, dann kommt die Schule, dann kommt das Ende der Schule. Immer also wieder solche Schritte, wo Lebensformen, in die man sich eingewöhnt hat, aufgegeben werden in etwas Neues. Und dasselbe gilt auch in unserer inneren Geistigkeit, in unserem Grundverhältnis zu uns selbst und damit auch zu dem, was eigentlich die Welt ausmacht. Eben ist sie jetzt und alles um uns herum, ist das alles bloß Zufälligkeit und so daher? Oder wird uns hier ein tiefer und auch erfüllender Sinn angeboten, eben gerade zum Beispiel in dieser Erfahrung, dass wir lieben sollen, dass wir menschlich sein sollen, dass wir der Wahrheit die Ehre geben sollen.
Also im Gegensatz zu manch anderen sagen Sie, und das auch ausgesprochen vehement, in diesem Wandel, den wir erfahren, der dann mit Abschieden und so weiter verbunden ist, das ist eben gerade nicht sinnlos.
So meine ich, das weht einen immer so an, die Angst und die Sorge, kommt denn dann noch irgendetwas oder so? Und deswegen scheint mir so wichtig, die Erinnerung zu sein an die Schritte, die man schon gegangen ist. Ich brauche die Vergangenheit und die Erinnerung, um in die Zukunft weitergehen zu können. Man kann das zeigen an zum Beispiel religiösen Texten, religionsphilosophisch, dass in den verschiedenen Religionen immer zurückgegriffen wird auf Ursprungserfahrungen. Bei den Juden ist es diese Erfahrung, dass sie aus Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit worden sind. Die Christen berufen sich auf ihren Stifter und die Erfahrung, dass sie ihm lebend begegnet sind nach seinem Tod. Also dieser Gedanke, dass zurückgegriffen wird auf, so wie Menschen zurückgreifen sollten, auch in ihren Beziehungen auf die Anfänge. Und auf das, was dort war, weil man genährt aus diesen Anfängen und dieser Erinnerung dann den nächsten Sprung auch wieder riskieren kann. Dass man sagt, natürlich ist er ganz neu und wieder ganz anders, aber jetzt hab dich mal nicht so, du hast es doch eigentlich schon erlebt. So wie man abends eben einschlafen kann, weil man sagt, man wacht auf. Irgendwann wacht man nicht auf, beziehungsweise man wacht tiefer auf. Aber wo diese Form hineingehört.
Das heißt, es ist gar nicht so sehr das Problem für einen Menschen, wenn er die ganzen Fragen, die einem das Leben so stellt, nicht beantworten kann, sondern wenn er vielleicht die Fragen nicht versteht. Das ist das eigentlich.
Das meine ich. Ich versuche auch immer, die Leute zu ermuntern, mit sich Geduld zu haben. Wir sind, weil wir so sehr stark technisch bestimmt sind, wissen wir, dass man Probleme eben handfest einfach lösen kann. Während bei den Lebensproblemen, das hat Jugendlehrer und große Theologe Romano Guardini mal gesagt, so, die werden eigentlich nicht gelöst, sondern die lösen sich auf. Und dazu braucht Zeit. Das habe ich in den ersten Semestern noch meinen philosophischen Studenten gesagt. Ich habe bitte Geduld mit euch. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Dingen, die man einfach lernen kann, auswendig lernen kann, dann sind sie da, sondern die muss man sich aneignen und dann passiert da was in einem. Das muss gären und sich entwickeln, wie eben auch der Traubensaft seine Zeit braucht, bis er also ein Wein geworden ist.
In den Gesprächen über den christlichen Glauben hörten Sie heute Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt am Main. Er lehrt an der dortigen Hochschule St. Georgen. Wenn Sie sich für seine Arbeit interessieren, für seine Publikationen, auf der Homepage der Hochschule www.sankt-georgen.de finden Sie da nähere Hinweise und einen ausgezeichneten, umfangreichen virtuellen Leseraum mit Leseproben. Und es gibt auch eine andere Homepage, nämlich des Institutes zur Förderung der Glaubenslehre. Die Homepage heißt www.denken-im-glauben.de. Auch dort finden Sie ausführliche Leseproben mit Texten von Jörg Splett. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, diese ganzen Angaben finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage horeb.org. Horeb.org und im Tagesprogramm gibt es rechts neben der Sendung so ein kleines rechteckiges Feld, das sogenannte Infofeld zur Sendung. Und wenn Sie das anklicken, da finden Sie diese eben genannten Links auch nochmal. Wie immer können Sie sich gerne eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Ab Montag früh um 9 können Sie da wieder anrufen, sich eine CD bestellen. 0700 7525 7525 und auch auf horeb.org im Podcast-Angebot gibt es diese Sendung. Sie können sie sich dann auf Ihren Computer herunterladen. Mit dem Gebet der Vesper mit Angelus, dem Abendlob der Kirche, geht es hier weiter im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.